Zur vorweihnachtlichen Woche, letzte Veranstaltung dieses Jahr. Letztes Mal haben Sie etwas über Wavelets gehört, eine vorgezogene Vorlesung, weil ich versucht habe, in der Ferne Geld für unsere Forschung einzuwerben. Hat auch funktioniert, also es hat sich gelohnt. Trotzdem bitte ich um Entschuldigung, dass wir das vertauschen mussten. Patrick ist nach seiner Diplomarbeit ein Spezialist in Wavelet-Analyse geworden und hat deswegen die Wavelet-Vorlesung vorgezogen. Deswegen haben wir den Plan etwas umgedreht, damit auch Sie die möglichst beste Vorlesung bekommen. Gut. Deswegen heute als Wiederholung nochmal kurz zu den Wavelets, damit wir das nochmal ein bisschen rekapitulieren. Es wird aber später, wie Sie vielleicht gesehen haben, mit den Filtern weitergehen. Und wir werden die heute abschließen. Erste Frage, welche drei Dimensionen eines Signals können mit der Wavelet-Analyse gleichzeitig erfasst werden? Wer hat einen Vorschlag? Das, was immer dazukommt extra, die dritte Dimension, ist die Zeit. Also mit Kurzzeit-Fourier-Analysen können Sie das zwar auch, allerdings ist es nicht so einfach, die Kurzzeit-Fourier-Analyse zum Beispiel an physiologische und Biosignale anzupassen. Und die zwei anderen wichtigen Größen sind die Frequenz und die Intensität. Das heißt, Sie bekommen die drei Dimensionen eines Signals, die für uns auch in der biomedizinischen Signalanalyse wichtig sind, Intensität, Frequenz und Zeit. Und damit ist die Wellenanalyse mit Wavelets eine gute Möglichkeit, um sie in der biomedizinischen Signalanalyse anzuwenden. Gut, dann haben wir die Frage nach drei verschiedenen Mutter-Wavelet-Typen. Da gibt es eine ganze Horde davon, das sollte nicht so schwierig fallen. Vorschläge. Eins zumindest, damit ich ein bisschen Feedback bekomme. Ja. Mexican Head Wavelet ist ein Beispiel. Gauchy, Gauss, Meyer, Morley. Hier fehlt noch, ich weiß nicht, ob es noch kommt. Nein, das Haar Wavelet oder das Dobyshi Wavelet. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Hier. Ja. Für Wavelet-Typen zu sorgen. Welche beiden Parameter spielen bei der Generation der abgeleiteten Wavelets eine Rolle? Ist klar, diese Parameter müssen irgendwas mit Frequenz und Zeit zu tun haben. Kann man natürlich arbiträr benennen, aber wir nennen sie im Rahmen der Vorlesung Tau und S, also die Translation bzw. die Skalierung in der Frequenz. Damit das perfekt zusammenpasst, sollte das ja andersrum natürlich sein, weil die Skalierung, die Translation gehört zu Tau und die Skalierung gehört zum Parameter S. Gut, zeichnen Sie das schematische Frequenz-Intensitätsdiagramm einer Wavelet-Filterbank mit ideal orthogonalen Wavelets. Wir haben das letztes Mal gesehen, in der Wavelet-Theorie geht man ursprünglich mal von orthogonalen Wavelets aus. Was heißt, dass die bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel addieren sich alle Wavelet-Filterbänke zusammen zu einer Übertragungsfunktion 1. Das heißt, wir haben hier irgendwie die Aufsplittung über die Frequenz und die Intensität der einzelnen Filterbankfunktionen. Und hier sehen wir, wenn ich das schön gezeichnet hätte, dass sich die Wavelet-Filterfunktionen insgesamt dann zu 1 addieren. Und man sieht auch an dem Beispiel, dass die einzelnen Wavelets in der Frequenz nicht die gleiche Auflösung besitzen, sondern unterschiedliche Auflösungsspannen. In dem Fall haben wir die niedrigen Frequenzen größer aufgelöst. In dem Fall, wie es jetzt hier gezeichnet ist, sind die höheren Frequenzen größer aufgelöst. Ups. Und drei Beispiele für Analysen, die man mit Wavelets an biomedizinischen Signalen durchführen kann. Wir können uns zum Beispiel anschauen, wie ist denn der Frequenzinhalt mit Bezug auf die Zeit, zu der wir das Signal betrachten. Sehr wichtig für nicht stationäre biomedizinische Signale. Das heißt, wir können zum Beispiel, wenn sich im EMG Muskelaktivität zu bestimmten Zeitpunkten bei einer Bewegung abspielt, überprüfen, wie denn da der Frequenzinhalt ist, ob da zum Beispiel schnelle oder langsame Muskelfasern eine Rolle spielen. Das spiegelt sich dann in den Frequenzen, die da kurz aufgreifen, damit wir wissen, auf welchem Stand wir sind. Wir haben vor 2 Wochen die Filter im Zeitbereich abgeschlossen, haben da über den ableitungsbasierten Filteroperator, über die Verbesserung desselben, nämlich über die 3-Punkt-zentrale Differenz gesprochen, also über diese Möglichkeit, den entsprechenden Filter etwas aufzubohren und dann für etwas bessere Eigenschaften zu sorgen. In dem Fall war es so, dass der 3-Punkt-zentrale Differenzoperator diese Verstärkung von hohen Frequenzbereichen nicht mehr inne hatte. Und wir hatten neulich mal den Fall, dass einer der Studenten in der Bachelorarbeit genauso einen Differenzoperator verwendet hat und sich nicht bewusst gemacht hat, dass er damit niedrige Frequenzen abschwächt und hohe Frequenzen verstärkt. Hat wahrscheinlich keine Probleme verursacht, aber er hat es einfach vergessen. Und das ist natürlich dann für die Analyse des entsprechenden Signals ein Problem gewesen. Das heißt, man muss sich das vor Augen führen, dann, was dieser Filter macht. Und wenn Sie filtern, sollten Sie sich mal zumindest die Frequenzübertragungsfunktion, die ein MATLAB sehr leicht ausgeben kann, dann auch anschauen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie man Filter in der Z-Ebene manipulieren kann. Wir sind nämlich vom Dreipunkt-Differenzoperator dann ein Stück weitergegangen, indem wir diesen FIR-Filter zu einem IIR-Filter, also zu einem Infinite Impulse Response Filter, umgebaut haben, indem wir einen zusätzlichen Pol in der Z-Ebene platziert haben, der dafür gesorgt hat, dass eben genau diese Abschwächung von niedrigen Frequenzen dann nicht mehr passiert ist. Das halten wir mal ein bisschen im Kopf, weil mit der Manipulation der Z-Ebene werden wir heute auch ein bisschen operieren, wenn es dann um Kamm- und Kerbfilter geht. Später, heute, wenn wir über Frequenzfilter reden. Angefangen haben wir mit den Filtern im Frequenzbereich mit den Grundlagen, ein bisschen über S- und Z-Ebene gesprochen und die Transformation zwischen diesen beiden Ebenen. Was ist die Transformation zwischen S- und Z-Ebene? Sogenannte bilineare Transformation. Wir haben über den Butterworth-Tiefpassfilter gesprochen, haben ein bisschen mathematische Hintergründe erläutert und haben dann auch die Entwurfsprozedur bzw. einen Entwurfsalgorithmus kennengelernt. Sie als universitär ausgebildete Ingenieure sollten dann eben mal zumindest wissen, was dahinter steht, wenn Sie in MATLAB dieses Butter-Filter-Design-Entwurfsbefehl eingeben. Das ist genau dieser Entwurfsprozess, den wir kennengelernt haben, der steht dahinter. Spuckt Ihnen natürlich automatisch die richtigen Filterkoeffizienten aus, aber auch an dieser Stelle ist es natürlich wichtig zu wissen, was dahinter steht, sollte man entsprechende Manipulation betreiben wollen. Gut, wir befinden uns nach wie vor in der Analyse biomedizinischer Signale in dem Bereich, werden heute über Filter im Frequenzbereich weitersprechen. Wie Sie sehen, wird es dann noch um den Wiener Filter gehen. Wer hat schon von dem Wiener Filter gehört? Eins, zwei. Wer hat noch nicht vom Wiener Filter gehört? Der Rest, ein paar sind unentschlossen. Das ist gut. Für die, die es schon mal gehört haben, hoffe ich, dass ich es nochmal etwas anders beleuchte. Und für die, die es noch nicht gehört haben, sehr aufregend. Das ist der sogenannte optimale Filter. Das heißt, einen besseren können Sie gar nicht kennenlernen. Ich hoffe, dass wir das dann auch so durchbekommen, dass das jeder versteht, worum es da geht. Leider können Sie den Wiener Filter nicht immer anwenden, deswegen müssen wir uns mit den anderen Filtertypen genauso beschäftigen. Wir werden dann noch ein bisschen adaptive Filter besprechen und wahrscheinlich werden wir nicht mehr dazu kommen, diesen letzten Bereich, wie wählt man einen geeigneten Filter, durchzusprechen, aber das ist auch mehr so ein bisschen How-to, ein bisschen Kochrezeptinformation, die Sie sich auch selber durchlesen können. Aber das werden wir sehen, wie weit wir heute kommen. Gut. Bei Filtern im Frequenzbereich haben wir das letzte Mal den Butterworth-Tiefpassfilter besprochen. Und wir schauen uns jetzt mal zwei, drei Folien lang an, was denn passiert, wenn wir diesen Filter im Hochpassbereich anwenden wollen. Diese Anwendung des Butterworth-Filters im Hochpassbereich ist relativ simpel. Das ist einfach eine Umkehrung der entsprechenden Tiefpassfilterfunktion. Was können wir denn tun? Klar, mit einem Hochpassfilter können wir zum Beispiel niederfrequentes Rauschen entfernen. Also Artefakte, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass sich ein Patient auf einer Liege bewegt, während ein EKG aufgenommen wird, oder dass wir eine Temperaturdrift im Signal haben, wenn wir längere Signalmessungen durchführen. Also wir möchten also einen Filter entwerfen, der hohe Frequenzen passieren lässt im Durchlassbereich und niedrige Frequenzen abschwächt. Als eine mögliche Lösung, und es gibt sehr, sehr viele Hochpassfiltertypen, allerdings ist Butterworth aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel dem Grund, dass er maximal flach im Durchlassbereich ist, ein sehr angenehmer Filtertyp und wird in diesem Fall zum Beispiel direkt spezifiziert im Frequenzbereich. Wir haben hier in der Gleichung wieder unsere Eckfrequenz, Kc, und unsere frequenzabhängigen Komponenten K, und abhängig von dem entsprechenden Kc ist dann eben unsere Eckfrequenz des Filters definiert. Wie groß ist die Dämpfung des Filters bei der Eckfrequenz? Das sehen wir zwei Bilder weiter. Eckfrequenz in dem Fall 2 Hertz. Wir haben hier mal den Bereich nur von 0 bis 10 Hertz, bis etwa 10 Hertz geplottet. Und man sieht hier bei 2 Hertz, wo diese Eckfrequenz des Filters ist, ist eben eine leichte Abschwächung des Filtersignals dann zu verzeichnen. Wie groß ist diese Eckfrequenz, Abschwächung. Also was steht hier auf der Ordinate, auf der Y-Achse? -3 dB oder -3 dB. Das ist die Abschwächung des Filters bei der Eckfrequenz. Kann man sich auch aus den Gleichungen entsprechend herleiten. Wenn man hier bei K die Eckfrequenz einsetzt, kommt man hier auf 1 plus, also hoch n ist ja immer noch 1, 1 plus 1 ist 2, 1 durch 2 ist 1/2. Das heißt, die Übertragungsfunktion des Filters bei der Eckfrequenz ist 1/2. Das merken Sie sich bitte. Er lässt nur noch die Hälfte des Signals durch. Und wenn ich das Ganze logarithmiere und dann als Dezibel-Angabe schreibe, dann kommt eben in dem Fall -3 dB heraus. Wie ist die Formel dafür? Damit können Sie dann ausrechnen, wie groß die Dämpfung am entsprechenden Filterpunkt ist. Gut, ein Beispiel aus der Anwendung. Wir haben hier ein Signal aus Abbildung 3.8. Das war ein Signal, wo Sie sich vielleicht daran erinnern können, was so eine Baseline-Wonder-Artefakt hatte. Das heißt, wir haben hier ein Signal gehabt, was Temperaturdrift hatte ursprünglich. Und diese Temperaturdrift ist jetzt komplett aus dem Signal entfernt. Das heißt, wir haben ein glattes Signal und der Vorteil hier zum Beispiel ist, dass wenn wir einen Schwellwert anwenden, dass alle diese QRS-Komplex-Zacken, die Erdzacken, über dem entsprechenden Schwellwert liegen würden. Anders als wenn wir dieses Baseline-Drift-Artefakt noch mit drin hätten, dann würde durch das Wandern dieser Baseline entsprechend einige dieser Komplexzacken eben nicht mehr über einem gegebenen Schwellwert liegen. Was sehen wir auch? Wir sehen natürlich das hochfrequentes Rauschen. Wir sehen es hier so ein bisschen, dieses leichte Flimmern des Signals, dass das natürlich nicht entfernt wird. Da müsste ich dann noch einen entsprechenden Tiefpassfilter dazu schalten, sodass ich dann insgesamt einen Komplex aus Tiefpass- und Hochpassfilter bekomme, was dann natürlich einen Bandpassfilter realisiert, sodass ich dann entsprechend nur das Signal übertrage, was ich denn für die Analyse vielleicht dann haben möchte. Was ich hier auch, wenn ich das auch mit den anderen Abbildungen vergleiche, sehen kann, ist, dass hier die QRS-Komplexe zwar so aussehen, wie man es von einem EKG-Signal erwartet, dass aber auch die niederfrequenten Anteile von der P- und von der T-Welle leicht verändert werden. Das heißt, wir haben hier eine leichte Veränderung des Signalinhalte auch des uns interessierenden Signals durchgeführt. Woran liegt es? Es liegt daran, dass sich die Rausch- und die Signalanteile in ihrem Frequenzgehalt natürlich leicht überlappen. Und deswegen ist so ein stationärer, so ein fixer Filter auch nicht für alle Analyseaufgaben geeignet. Optimal wäre hier ein Filter, der sich zum Beispiel in dem Zeitbereich, in dem die P- und die T-Welle stattfindet, an die entsprechenden Frequenzinhalte anpasst. Und gleichzeitig dann andere Filtereigenschaften während des QRS-Komplexes an den Tag legt. Und genau so einen Filter werden wir dann später mit dem Wiener Filter oder mit dem adaptiven Filter kennenlernen. Aber wenn Sie natürlich ein System implementieren müssen, was eingebettet oder auf einem Smartphone oder auf einem tragbaren Gerät läuft, ist vielleicht so ein fixer Filter mit sehr angenehmen Eigenschaften in der Laufzeit auch wieder vorzuziehen. Also das sind die Dinge, die man da einfach im Auge behalten muss. Gut, einen letzten Typen von Frequenzfiltern möchte ich mit den Kerb- und Kammfiltern vorstellen. Zu Englisch heißen die einfach Notch- und Comb-Filter. Wir fangen erstmal mit dem Notch-Filter an. Notch-Filter ist dafür geeignet, um periodisch auftretende Artefakte zu reduzieren bzw. zu dämpfen. Wir müssen also einen Filter entwerfen, der uns solche periodischen Artefakte, zum Beispiel Stromnetzinterferenzen, die ja mit einer sehr regelmäßigen, mit einem sehr regelmäßigen Frequenzspektrum vorkommen, um diese abzuschwächen. Wir werden also einen Filter bauen, der bei einer bestimmten Frequenz im Frequenzbereich eine Kerbe besitzt, also diese dann entsprechend nicht überträgt. heißt, es wird dann später ungefähr so aussehen, dass wir einen Filter designen, der uns eine bestimmte Frequenz aus dem Frequenzspektrum herausnimmt. Also in dem Fall dann zum Beispiel die 50 Hertz oder die 60 Hertz der Stromnetzinterferenz. Das können dann natürlich auch andere Interferenzen sein, die zum Beispiel durch andere EM-Einstrahlung dann vorkommen. Wie gestalten wir das? Wir können das dadurch gestalten, dass wir wiederum die Z-Ebene manipulieren. Hier steht Magnitude des Signals, kann natürlich auch Betrag von H von Z stehen und hier steht natürlich die Frequenz. Entschuldigung. Also was tun wir, um diesen Filter zu erstellen? Wir manipulieren wieder in der Z-Ebene und platzieren, wir erinnern uns, an den Stellen, an denen eine Übertragungsfunktion gering werden soll, Nullstellen auf den Einheitskreis in der Z-Ebene. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Abtastfrequenz von, sagen wir mal, 200 Hertz haben und wir möchten eine entsprechende Filterantwort bei 50 Hertz haben, wo wir eben genau diese Kerbe setzen wollen, dann müssen wir auf den entsprechenden Punkt auf dem Einheitskreis die Nullstelle setzen, um die herauszufilternde Frequenz dann unterdrücken zu können. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das heißt, wir haben hier eine Frequenz, die interferiert, die ist in dem Fall mit FO bezeichnet. Also wenn man das hier, das ist einfach, da machen Sie einfach den hier zu. Das heißt, das ist in dem Fall die Frequenz FO, die uns interferiert. Wir können dann den Winkel ausrechnen in der komplex konjugierten Ebene, die die entsprechenden Nullstellen auf dem Einheitskreis haben müssen. Das ist einfach FO, die interferierende Frequenz, geteilt durch FS, die Samplingfrequenz, mal 2π, damit wir es dann in Radianeinheiten vorliegen haben. Radius der Nullstellen muss 1 sein, das heißt, liegt auf dem Einheitskreis. Und um dann von dem Kerb zu dem Kammfilter zu kommen, das heißt, falls wir Oberschwingungen haben, können wir entsprechend mehrere Nullstellen an den Stellen im Einheitskreis platzieren, die mit den entsprechenden Oberschwingungen korrespondieren. Wir erinnern uns, Stromnetzinterferenzen haben Oberschwingungen zum Beispiel bei dem Dreifachen der Grundfrequenz, also bei 150 Hertz im europäischen System. Das heißt, wir müssten dann entsprechend bei der Frequenz, bei der interferierenden Frequenz von 150 Hertz noch eine weitere Nullstelle platzieren, wo wir dann von diesem Notch-Filter mit einer Kerbe eben zu so einem Filter mit mehreren Kerben kommt und den nennt man dann einfach Kammfilter. Gut, ein Beispiel dazu. Wir haben hier mal wieder eine Stromnetzinterferenz bei 60 Hertz in dem Fall, eine Samplingfrequenz von 1000 Hertz. Wir setzen das in die entsprechenden Gleichungen ein, die wir gerade bestimmt haben und kommen auf Winkel von plus minus 0,377 Radian bzw. 21,6 Grad. Das können wir natürlich dann in unserer konjugiert komplexen Z-Ebene einsetzen, einzeichnen, beziehungsweise diese Nullstellenpositionen über die Funktion der Z-Ebene dann auch in entsprechende Positionen umrechnen. Das heißt, wir bekommen für Z1 und für Z2, für die Nullstellen, genau spezifizierte Positionen in der entsprechenden Ebene. Und dann können wir natürlich diese Nullstellenpositionen, so wie wir es kennengelernt haben, in die entsprechende Filterfunktion einsetzen, also uns die Filterfunktion H von Z direkt über diese Rechnung spezifizieren. Das heißt, wenn wir diese Filterfunktion H von Z, wie sie hier gegeben ist, entsprechend anwenden, kommen wir direkt zu einer Filterfunktion, zu einem Filter, den wir so in MATLAB implementieren können, der uns einen Kerbfilter bei 60 Hertz realisiert. Die entsprechenden Koeffizienten einfach einsetzen und dann hat man schon den Filter designt, der die entsprechende Übertragungsfunktion dann eben realisiert. Und wenn Sie dann zum Beispiel die Übertragungsfunktion des Filters plotten wollen, können Sie mal das in die entsprechende Gleichung einsetzen, da natürlich statt K Z verwenden und dann können Sie quasi die Übertragungsfunktion des Filters auch direkt sich mal anzeigen und plotten lassen. Das ist eine ganz gute Übung, kann ich Ihnen empfehlen. Gut, jetzt müssen wir noch einen Punkt uns vor Augen führen, um dann zu erreichen, dass der Filter eine spezifizierte Übertragungsfunktion, also eine spezifizierte Dämpfung bzw. Verstärkung bei bestimmten Frequenzen hat, müssen wir H von 1 gleich 1 realisieren. H von 1 ist ja die Frequenz 0 bzw. die Abtastfrequenz. An dem Punkt soll der Filter also die Filterübertragungsfunktion 1 haben. Und um das zu erreichen, führen wir eben noch eine Division der Gleichung für H von Z durch, um dann diesen spezifizierten Gain bei der DC-Frequenz, bei der Frequenz 0 Hertz zu erreichen. Gut, jetzt haben wir einen solchen Notch dann geschaffen. Es kann sein, dass uns der nicht steil genug ist, das heißt, dass wir hier in diesem Bereich links und rechts des Notches, also hier, noch entsprechende Frequenzen haben, die wir mit herausfiltern möchten. Bei der Stromnetzinterferenz ist es zum Beispiel so, dass im europäischen Stromnetz zumindest die Frequenz, die das Stromnetz haben darf, von 49,5 bis 50,5 Hertz spezifiziert ist. Das heißt, in dem Bereich kann das schwanken und eventuell müssten wir dann auch entsprechende Frequenzen links und rechts davon herausfiltern oder eben nicht, wenn wir da wichtige Signalanteile mit drin haben. Wenn wir diese Schärfe von diesem Notch, also diese Steigung, diese Genauigkeit der zu filternden Frequenz noch verändern wollen, dann müssen wir genau das tun, was hier unten steht, nämlich entsprechende Polstellen um die Nullstellen herum in die Z-Ebenen-Transformation mit einbeziehen, um dann an diesen Stellen die entsprechende Filterfunktion wieder zu verstärken. Dann haben wir aber wieder den Schritt gemacht vom FIR zum IIR-Filter. Muss man sich natürlich dann wiederum vor Augen führen, was das für das System bedeutet und ob man sich das dann in der entsprechenden Fragestellung, die man hat, erlauben kann. Hier der Plot des entsprechenden Filters mit einer Abtastfrequenz von 1000 Hertz in der Z-Ebene. Also das ist genau das Beispiel, was wir gerade angeschaut haben, nur grafisch für die Z-Ebene dann realisiert. Und für uns noch wichtiger natürlich immer die entsprechende Übertragungsfunktion des Filters. Wir sehen hier, dass wenn wir keine weiteren Maßnahmen treffen, wir zwar eine schöne Kerbe bei der interferierenden Frequenz von 60 Hertz besitzen, aber dass wir auch hier wieder einen Filter realisiert haben, der bei höheren Frequenzen eine Verstärkung realisiert. Das muss uns natürlich bewusst sein, wenn da keine für uns interessanten Signalbereiche vorliegen, dann macht das für die Anwendung nichts. Wenn wir allerdings zum Beispiel hochfrequentes Rauschen mit in unserem System drin haben, aus welchen Gründen auch immer, dann würden wir die signifikant verstärken. Das heißt, wenn Sie Ihre Bachelorarbeit realisieren oder wenn Sie irgendwann mal arbeiten und Filter implementieren, kann ich Ihnen nur raten, sich das mal anzuschauen, was denn Ihr Filter im Frequenzbereich macht. Und ich sage Ihnen auch, jeder Betreuer einer Arbeit wird positiv überrascht sein, wenn Sie so einen Plot mit einbeziehen, sobald Sie irgendwelche Filter verwenden. Hier wieder die Phasenfunktion. Die Phasenfunktion hat einen Sprung bei der entsprechenden Kerbfrequenz, was für unsere Übertragung von Gruppenlaufzeiten aber erstmal keine Rolle spielt. Wir erinnern uns, wenn wir diese Funktion ableiten, kommen wir zu den Gruppenlaufzeiten der einzelnen Frequenzen. Wenn wir eine lineare Funktion ableiten, kommen wir zu einer Konstanten. Der Sprung spielt an der Stelle keine Rolle. Das heißt, wir haben eine konstante Gruppenlaufzeit. Das heißt, der Filter hat für die Übertragung von verschiedenen Frequenzbereichen sehr angenehme Eigenschaften wieder, besonders für biomedizinische Signale. Gut, jetzt nochmal das Ganze durchexerziert für den Kammfilter. Wir haben also in dem Fall wieder mal das einfachste Beispiel genommen, nämlich das Stromnetzinterferenz mit den entsprechenden Oberschwingungen bei der fünften, bei der dritten und in dem Fall bei der siebten Oberschwingung von 180, 300 und 420 Hertz. Das heißt, wir wollen an den entsprechenden Frequenzpunkten Nullstellen einfügen und können die dann wieder mit unserer Gleichung, die wir vorhin kennengelernt haben, FO durch FS mal 2 Pi, in Winkel umrechnen, die wir dann über den Einheitskreis verteilt platzieren können. Wir können dann wieder die Koordinaten der Nullstellen ausrechnen, können die direkt in die Filterübertragungsfunktion h von z einsetzen und haben dann, wenn wir noch den gewünschten Verstärkungsfaktor mit einbeziehen, eine Filterfunktion geschaffen, die uns genau diese Kammfilterfunktion, die wir haben wollen, bei den entsprechenden Frequenzen dann realisiert. Hier nochmal die entsprechende Zeichnung, wo dann die Pole, wo dann die Nullstellen über den Einheitskreis verteilt liegen. Auch hier gilt natürlich wieder, wenn wir schärfere Kerben realisieren wollen, können wir um diese entsprechenden Nullstellen herum Pole platzieren, die natürlich tunlichst innerhalb des Einheitskreises liegen sollten, denn sonst haben wir einen nicht stabilen Filter. So sieht dann die Filterübertragungsfunktion des Filters, den wir gerade geschaffen haben, in der Filterübertragungsfunktion aus. Das heißt, wir haben hier oben wieder die Betragsantwort und wir sehen auch hier bei höheren Frequenzen wird eine leichte Verstärkung des Signals dann durch den Filter erzeugt. Das heißt, das ist auch wieder so ein Punkt, den man sich vor Augen führen muss. Habe ich Frequenzen in dem Bereich, werden die verstärkt, muss ich da entsprechend eventuell nochmal einen Tiefpassfilter nachschalten, um die entsprechenden Frequenzen dann nicht verstärkt zu haben. Gut, was passiert, wenn wir das Ganze anwenden? Wir haben hier mal ein Beispiel mit eines EKG-Signals mit einer entsprechenden 60-Hertz-Interferenz. Wenn Sie mal ein paar so Perioden nachzählen und das mit der Zeitachse vergleichen, dann können Sie genau sehen, dass das diese 60-Hertz interferierende Frequenz ist. Das ist übrigens ein vergrößertes Beispiel aus den EKG-Signalen, die wir sonst immer für die Interferenzsignale zeigen. Und wenn wir da jetzt den entsprechenden Kammfilter anwenden, beziehungsweise Kerbfilter anwenden, dann können wir diese Interferenzen hervorragend aus dem Signal entfernen. Das heißt, wir entfernen wirklich nur diese 60 Hertz plus Oberschwingungen interferierende Frequenz und haben wieder ein sehr glattes Signal, an dem wir dann zum Beispiel Wellenformanalyse oder Mustererkennungsalgorithmen rechnen können. Das heißt, als Vorverarbeitung für unsere spätere Analysekette oder vielleicht auch nur für die Anzeige für den Arzt, damit er eben diese störenden 60-Hertz-Interferenzen nicht sieht, sicherlich eine gute Vorverarbeitungsmöglichkeit. Gut. Kurz durchschnaufen. Erster Teil geschafft. Und über was haben wir gesprochen? Erste kleine Einheit war über ist noch nicht so lange her, erst 30 Minuten. Erstmal den Butterworth Hochpass, nur drei Folien dazu, kurz mal angeschaut, wie da die Übertragungsfunktion ist, kurz mal angeschaut, wo da die Eckfrequenz liegt und uns kurz auch betrachtet, wie die entsprechende Anwendung des Filters dann aussieht, was da passiert, dass ich natürlich hochfrequente Störungen mit einem Hochpassfilter nicht eliminieren kann und dass ich da eventuell dann einen entsprechenden Tiefpassfilter nochmal nachschalten muss. Gut, danach haben wir dann über über Kerb- und Kammfilter gesprochen, also über Notch- und Kammfilter. Wir haben uns kurz den Entwurfsprozess angeschaut. Ganz kurz zusammengefasst, was muss ich tun? Ich habe die entsprechende Gleichung für meine Platzierung von Nullstellen in der Z-Ebene. Kann dann über diese Gleichung berechnen, wie die Winkel der entsprechenden Nullstellenlage ist. Weiß dann, der Radius der Nullstellen muss 1 sein, das heißt, ich muss die auf dem Einheitskreis platzieren und kann dann die entsprechenden Filterkoeffizienten berechnen. Und kann dann, wenn ich die Filterkoeffizienten habe, natürlich direkt die Übertragungsfunktion spezifizieren. Gut, wir haben dann entsprechend darüber gesprochen, wie wir beim Kammfilter, beim Kommfilter dafür sorgen können, dass mehrere Nullstellen existieren, also dass wir mehrere Frequenzen, die periodisch auftreten und die im Signal vorliegen, aus dem Signal entfernen können. Und wir haben auch kurz darüber gesprochen, dass es möglich ist, diese Schärfe der Notches zu beeinflussen, indem wir Polstellen innerhalb des Einheitskreises um die Nullstellen herum platzieren. Das kann man entweder direkt machen oder man kann es auch mal ganz gerne in MATLAB machen, um sich dann anzuschauen, wie sich eine entsprechende Polstellenplatzierung in der Z-Ebene denn auswirkt auf die Filterübertragungsfunktion, um dann entsprechend schärfere Notches oder beziehungsweise überhaupt die Funktion, die Übertragungsfunktion der Notches dann bestimmen zu können, wie wir das realisieren. Gut, ich denke, da ist keine zusätzliche Information mit drauf. Ich lasse Ihnen trotzdem Zeit, sich das vielleicht nochmal abzugleichen. Vielleicht gleich noch die Frage, gibt es Fragen? Keine Fragen und keiner schreibt mehr. Nein. Dann gehen wir einen Schritt weiter und sprechen mal über den optimalen Filter, den Wiener Filter. Wir haben folgende Problemstellung gegeben. Wir möchten einen Filter schaffen, der für eine bestimmte Signalanalyse, zum Beispiel im biomedizinischen Bereich, bestimmte optimale Eigenschaften beinhaltet. Und dazu werden wir einen Entwurfsprozess kennenlernen, der ein paar Annahmen beinhaltet. Das heißt, wir können den nicht immer durchführen, das ist wichtig, sonst würden wir ja immer die optimale Filterung benutzen. Zum Beispiel müssen wir annehmen, dass das Signal und das Rauschen unabhängige Zufallsprozesse sind und dass sie beide stationär sind. Sie erinnern sich aber, Stationarität kann ich auch dadurch zum Beispiel erreichen, dass ich ein langes Signal nur in bestimmten kurzen Zeitbereichen analysiere. Weitere Annahmen sind, dass ich die Eigenschaften des gewünschten, also des reinen oder unveränderten Signals kenne. Das kann ich in vielen Anwendungen tun und wir werden sehen, wie wir zum Beispiel bei der EKG-Signalanalyse diese Eigenschaften des Signals bekannt machen können. Wir wissen auch ebenfalls, wie die Eigenschaften des Rauschsignals, des Rauschprozesses sind. Wenn wir dann diese Annahmen getroffen haben und die wahr sind, also die bei unserer Anwendung vorliegen oder die wir so annehmen können, dann können wir durch die Wiener Filtertheorie bezüglich eines bestimmten Performance-Kriteriums, also eines Optimierungskriteriums, eine optimale Filterung erreichen. Und wie wir das herleiten und wie wir dann unter diesen gegebenen Bedingungen den bestmöglichen Filter realisieren, schauen wir uns jetzt im Folgenden ein bisschen genauer an. Erstmal ein paar Eigenschaften noch des Filters. Der Wiener Filter ist ein Single-Input, Single-Output-Filter. Das heißt, ich kann den so realisieren, dass ich zu jedem neu eintreffenden Samplewert quasi diesen Samplewert in den Filter einspeise und dann auch entsprechend sofort eine Filterantwort bekomme. Das heißt, hier muss ich nicht mehrere Signalwerte dann entsprechend warten auf eine Ausgabe, sondern ich bekomme nur mit dem Delay, den mir meine Filterkoeffizienten sowieso schon verursachen, quasi sofort die Filterantwort geliefert. Es ist ein FIR-Filter, das heißt keine rekursive Implementierung oder Ähnliches, sondern ich kann den Filter direkt mit reellen Koeffizienten im Zeitbereich implementieren. Gut, wir sehen uns gleich das Signalflussdiagramm des Wiener Filters an, die brauchen wir nämlich. Ganz kurz noch zur Nomenklatur, wir werden die Koeffizienten des Filters mit, oder auch Tap-Weights genannt im Zusammenhang mit dem Wiener Filter und auch mit anderen Filtern, als WIs bezeichnen. Und wenn ich das Ganze dann zusammennehme, kann ich diese WIs auch als einen Vektor natürlich schreiben, der dann mit dem fetten W bezeichnet sein wird, wo wir dann die entsprechenden Filterkoeffizienten alle in einen Vektor, der uns den Wiener Filter spezifiziert, reinschreiben werden. Wir haben ein Input-Signal X von N, wie üblich, und wir haben einen Filter-Output, und das ist wichtig, DN mit so einer kleinen Schlange oben drüber. Das bedeutet, das ist die Ausgabe des Wiener Filters, die wir zwar als optimal annehmen, die aber noch nicht optimal ist. Diese Ausgabe des Filters müssen wir dann in der Entwurfsprozedur mit unserem gewünschten reinen Signal, also dieses Signal, was wir haben wollen, was wir optimal als optimal voraussetzen, abgleichen. Das heißt, unser D-Schlange-Signal ist quasi nur eine Schätzung dieses gewünschten Signals D von N, welches unser gewünschtes Signal repräsentiert. So, und jetzt ist es wichtig, wenn wir annehmen, dass unser Signal D von N bekannt ist, das ist ja eine von den Annahmen, die wir treffen, dann können wir den Fehler, den der Filter durchführt, direkt berechnen. Nämlich als D von N minus D Schlange von N, das heißt unser gewünschtes reines Signal minus das Schätzfehlersignal. Gut, das Gleiche ist mal hier als Signalflussdiagramm ein bisschen aufgeschlüsselt. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, dann können wir quasi, und ich möchte jetzt mal die verschiedenen Gleichungen, die wir auf den folgenden Folien haben, ein bisschen an der Tafel herleiten, damit wir uns das Diagramm weiter anschauen können, während wir über die Gleichungen nachdenken. Das heißt, wenn wir uns die geschätzte Übertragungsfunktion des Filters D Schlange anschauen wollen, dann entspricht das einer Multiplikation unserer einzelnen Tap-Weights mit unseren um die entsprechende Lage der Tap-Weights verzögerten Eingangssignalwerte. Und wer da scharf hinsieht, kann dann schon sehen, dass wir das hier als Vektor schreiben können und das hier natürlich auch als Vektor schreiben können. Das heißt, wir haben immer für die aktuelle Ausgabe des Filters am Zeitpunkt n, das ist das Gleiche, was Sie auf den Folien haben, hoffe ich. Ja, das ist mit k statt i, mei. Das Gleiche. Das heißt, Sie haben die entsprechende Übertragungsfunktion des Filters genau zu dem jeweiligen vorliegenden, am Filter vorliegenden Eingabesignal durch die Filterkoeffizienten komplett spezifiziert. Gut, das führen wir jetzt mal durch. Das heißt, wir können unseren Koeffizientenvektor direkt so schreiben. Und wenn Sie das in MATLAB implementieren wollen, ist wichtig, dass das hier dann ein entsprechender Spaltenvektor sein wird. Denn wenn wir jetzt auch noch das Eingabesignal x entsprechend als Vektor schreiben, also der letzte Eintrag x von n minus m plus 1, dann können wir diese Summenfunktion genauso als inneres Produkt zweier Vektoren schreiben. Das heißt, wir können das entweder w transponiert mal x oder x transponiert mal w als Skalarprodukt oder als inneres Produkt von zwei Vektoren schreiben, die wir zu jedem Zeitpunkt als bekannt voraussetzen. Das heißt, unser Eingabesignal x ist natürlich bekannt, weil das das gemessene Signal darstellt. Und unsere Filterkoeffizienten sind zumindest zu dem Zeitpunkt, wo dieses Signal anliegt, ebenfalls bekannt. So, und dann können wir unsere Fehlerfunktion von da oben nochmal anders schreiben als unser optimales, unser gewünschtes Signal d von n minus w transponiert mal x von n. Und jetzt kommt der Clou von der ganzen Geschichte. Das heißt, wir wissen dieses Signal. D von n setzen wir als bekannt voraus. Wir wissen, wie unser optimales Signal aussieht. Wir können das hier komplett berechnen. Weil wir wissen, was unsere Filterkoeffizienten zu einem bestimmten Zeitpunkt sind und wir wissen, wie unser Signal x natürlich am Filter anliegt. Das heißt, wir haben eine Gleichung von dem Fehler, die wir komplett spezifiziert haben. Und jetzt passiert ein ganz einfacher Schritt. Wir nehmen diese Fehlergleichung und minimieren die. Wir möchten ja den minimalen Fehler machen. Wir möchten, dass unser gefiltertes Signal so nahe wie möglich an diesem optimalen Signal ist. Was tun wir, wenn wir eine Fehlerfunktion minimieren? Wir setzen die ein, leiten die ab, setzen die Ableitung 0 und dann haben wir das Minimum der entsprechenden Funktion. So einfach ist die Wiener Filtertheorie, wenn man die auf das Wesentliche runterbricht. Wir schauen uns gleich noch an, wie man die Ableitung berechnet. Erstmal nochmal ganz kurz gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. Nein, wir haben die Faltung des Eingabesignals mit den entsprechenden Inputwerten. Wir können das als Vektoren darstellen. Natürlich variiert der Vektor x von n über die Zeit. Das ist das dann, was den Filter als Wiener Filter so besonders macht. Das heißt, der Wiener Filter wird später auch über die Zeit variieren, denn wir bekommen über diese Fehlerfunktion und über die Ableitung der Fehlerfunktion quasi sich ständig verändernde, anders zu filternde Signal angepasste Filterkoeffizienten. Das ist dieses Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir den QRS-Komplex zum Beispiel vorliegen haben vom EKG-Signal, bekommen wir optimale Filterkoeffizienten für den Signalinhalt des QRS-Komplexes. Und wenn wir dann später P- und T-Wellen haben, passt sich der Filter wieder an diese niedrigeren Signalfrequenzen, die in den P- und T-Wellen vorliegen, an. Und genauso gilt natürlich dieses Beispiel für viele andere Filterfunktionen oder Filteranwendungen, nicht nur im Bereich von biomedizinischer Signalanalyse, sondern natürlich in anderen auch. Gut, wir können also diese Funktion dann, wie da drüben gezeigt, vereinfachen. Wir können das in die Schätzfehlerberechnung einsetzen. Und dann bekommen wir den optimalen Filter zu jedem einzelnen Zeitpunkt, indem wir diese Fehlerfunktion minimieren. Das heißt, wir werden eine Ausgabe des Filters bekommen, die eine Schätzung, nämlich mit dem Minimum Mean Squared Error ist, dieser Filtereingabe und des entsprechenden Ausgabewertes, das dann am Filterausgang, also die Schlange von n, vorliegt. Ja, der Mean Squared Error ist dann spezifiziert eben über den Erwartungswert der Fehlerfunktion. Das kann man dann entsprechend einsetzen. Das ist die Gleichung von Grade. Wir haben quasi e Quadrat hier mit den entsprechenden Werten eingesetzt. Ich kann dann ein paar mathematische Operationen durchführen. Das kann man sich aber selber auch mal in Ruhe anschauen, sodass ich dann die oben stehende Gleichung in entsprechende Terme auflösen kann. Dann gibt es ein paar mathematische Kniffe, also zum Beispiel kann ich den Erwartungswertoperator für W nicht anwenden. Das ist kein Erwartungswert, sondern das ist ein berechneter Wert, den ich aus den Filterkoeffizienten direkt bekomme. Dann habe ich verschiedene Annahmen, die noch mit hier reinspielen. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass der Inputvektor x von n und das gewünschte Ergebnis damit natürlich auch an sich stationär sind. Weitere Annahme ist hier, dass die gemeinsam stationär sind. In dem Fall gilt dann, und das ist meistens gegeben, also in fast allen Anwendungen, die ich kenne, kann man davon ausgehen. Das heißt, diese Annahme kann ich quasi als immer gegeben annehmen. Wenn ich dann diese Annahme treffe oder diese Voraussetzung habe, dann kann ich noch zusätzlich diese Gleichung vereinfachen, indem ich dann weiß, dass der Erwartungswert des optimalen Signals d² von n der Varianz entspricht von d von n. Unter der Annahme natürlich wieder in dem Fall, dass der Mittelwert unseres optimalen Signals 0 ist, aber das kann ich ja dadurch erzwingen, dass ich das optimale Signal oder das ganze System mit dem entsprechenden Mittelwert einfach behandle, also den Mittelwert vom System abziehe. Wenn ich d von n kenne, was ich ja annehme, dann kann ich das natürlich auch durchführen. Gut, jetzt schreiben wir die Formel, die wir gerade für die Minimierung des Erwartungswertes, also für die Minimierung dieses Schätzfehlers aufgeschrieben haben, ein bisschen um. Unter Verwendung von verschiedenen Bezeichnern für die Terme, also unser erster Term, Erwartungswert von d² von n, bezeichnen wir als die Varianz des gesuchten Ergebnisses d von n. Und die wissen wir, weil wir das Signal ja kennen. Wir bezeichnen dann die Kreuzkorrelation zwischen dem Eingangssignal und unserem gewünschten Signal. hier entsprechend. Und wir haben unsere Autokorrelation des Input-Signals ebenfalls in dieser Gleichung stehen. Und wenn Sie sich das ansehen, dann haben Sie quasi alle Terme, die wir hier oben haben, durch einfachere Terme ersetzt. Und Sie können eine resultierende Gleichung für diesen erwartenden Schätzfehler aufstellen. So, und jetzt haben wir eine Gleichung wiederum, die uns den Erwartungswert des Schätzfehlers angibt, die nur spezifiziert ist von bekannten Werten. Dieser Wert ist bekannt, dieser Term ist ebenfalls bekannt, beziehungsweise er ist bekannt, wenn wir natürlich die optimalen Filterkoeffizienten b von t hier haben. Dieser Term ist ebenfalls bekannt und dieser Term wird dann ebenfalls bekannt sein. Das heißt, wir können jetzt über unser als bekannt angenommenes Signal und über unsere Filterkoeffizienten den optimalen Filter ausrechnen, indem wir, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, diese Funktion für den Erwartungswert des Fehlers nach unserem interessierenden Wert differenzieren. Das heißt, wir differenzieren hier nach den Filterkoeffizienten w und setzen dann die entsprechende Ableitung gleich 0. Und wenn wir das dann auflösen, haben wir die optimalen Filterkoeffizienten w, die uns zu jedem einzelnen Zeitpunkt, das heißt immer dann, wenn ein neues Eingabesignal an unserem Filter anliegt, den optimalen Filter für dieses momentan anliegende Eingabesignal realisieren. Wenn ich die entsprechende Gleichung dann auflöse, das kann man sich mathematisch mal anschauen, dann kommt man auf die berühmte Wiener Hopf-Gleichung. Das ist quasi die Gleichung, die mir eine Beziehung herstellt zwischen den Filterkoeffizienten und den entsprechenden bekannten Signalgrößen. Und ich kann dann sowohl diese Gleichung nach W optimal auflösen, als auch natürlich den minimalen Schätzfehler an der bestimmten Stelle dann berechnen. Das heißt, ich weiß auch, welchen Fehler der Filter an der Stelle dann macht. Und das kann ich mir zum Beispiel als zweiten Wert ausgeben lassen. Und so weiß ich dann, wie mein System aussieht und welche Fehler das System denn an bestimmten Stellen begeht. Jetzt nochmal zu ein paar wichtigen Grundlagen. Wenn wir diesen Filter anwenden, das klingt erstmal toll, wir haben den optimalen Filter, das heißt, wir müssen natürlich wissen, wann wir den nicht anwenden können. Der optimale Filter, der Wiener Filter, setzt natürlich, wie wir schon gesagt haben, spezifisches Wissen über unser Eingabesignal und über unser gewünschtes Signal d von n voraus. Das heißt, wir müssen die Autokorrelation des Eingabesignals berechnen können. Das ist relativ simpel, denn dieses Signal ist ja ein gemessenes Signal, was ja auch an unserem Filter anliegt. Und wir müssen natürlich die Kreuzkorrelation, und das ist ein bisschen trickier, zwischen unserem Eingabesignal, zwischen unserem gemessenen Signal und der gewünschten Filterantwort berechnen können. Und das heißt, da wir ja in der Praxis natürlich das Ausgabesignal nicht kennen, d von n, sonst bräuchten wir uns diesen ganzen Aufwand natürlich nicht durchführen, müssen wir uns irgendwie eine Information über dieses Signal beschaffen. Und das ist genau der Knackpunkt. Ich muss an dieser Stelle entweder wissen, wie die spektralen Komponenten des gesuchten Signals aussehen, oder ich muss mir ein Modell meines gewünschten Signals dann erstellen. Wir werden gleich ein Beispiel sehen, wo wir das durchführen, diese Wiener Filter-Anwendung für das EKG-Signal. Und beim EKG-Signal kann ich mir ein ziemlich genaues Modell von meinem resultierenden EKG-Signal dann erstellen. Ich weiß ungefähr, wie der QRS-Komplex aussieht, ich weiß ungefähr, wie die P-Welle aussieht, wie die T-Welle aussieht, und dann kann ich eben dieses Signal d von n modellieren und weiß damit auch, wie das Signal über die Zeit aussieht. Und dann kann ich auch diese Kreuzkorrelation zwischen x von n und d von n entsprechend berechnen, direkt ausrechnen. Wir können, wenn wir die spektralen Eigenschaften des Wiener bzw. des gesuchten Signals d von n kennen, diese Wiener Filterantwort auch direkt berechnen. Das geht auch, allerdings lassen wir die Theorie dazu hier aus. Wenn Sie das noch weiter treiben wollen und sich genauer anschauen wollen, dann können Sie entweder in die Vorlesung Nachrichtentechnik gehen. Signale und Systeme wird es vielleicht auch angesprochen, weiß ich nicht. oder natürlich in der entsprechenden Fachliteratur nachschauen. Dann können Sie nachschauen, wie Sie den Filter dann direkt im Frequenzbereich spezifizieren können. Aber ich denke, die Theorie über die Zeitbereichsherleitung, über diese Minimierung der entsprechenden Fehlerfunktion ist hinreichend simpel zu verstehen und dementsprechend kann man die natürlich dann auch anwenden, hoffe ich, beziehungsweise verstehen, wie denn MATLAB dann auch diesen Filter generiert, wenn Sie die entsprechenden Wiener Filterfunktionsentwurfsprozeduren in MATLAB durchführen. Gut, was sehen wir jetzt dann gleich? Wir haben eine Abbildung, wo wir wieder ein EKG-Signal mit hochfrequentem Rauschen haben. Das ist unser Signal hier. Wir haben das Signal schon mal gesehen. Wir haben da quasi ein sehr starkes Artefakt von irgendeiner Rauschquelle in dem Signal mit drin. So, wenn wir uns jetzt die Wiener Filter-Anwendung anschauen, dann haben wir erstmal oben stehen einen Ausschnitt dieses verrauschten Signals und man sieht hier, dass in dem Fall eben keine wiederkehrende Schwingung in dem Signal vorliegt, keine 60 Hertz oder ähnliche Interferenz, sondern wir haben hier wirklich stochastisches weißes Rauschen oder anderes Rauschen, was an dem Signal anliegt. Was wir dann durchführen in der Wiener Filtertheorie ist in der Mitte gezeigt. Also wir müssen uns unser Signal, das uns interessiert, irgendwie modellieren. In dem Fall ist es einfach modelliert als P-Welle, QRS-Komplex und T-Welle, abschnittsweise definiert. Ganz simpel, ganz einfach, aber darüber bekommen Sie natürlich auch die entsprechenden Werte der optimalen Ausgabe des Filters D von N zu den entsprechenden Zeitpunkten. Das heißt, hier ist das Ganze in Samplewerten angegeben, bei einer bestimmten Samplefrequenz. Und Sie können sich natürlich zu jedem einzelnen Samplewert diesen optimalen Filterausgabewert ablesen und damit auch die Kreuzkorrelation zwischen dem Filtereingabesignal und dem Filterausgabesignal dann berechnen. Und wenn Sie das Ganze anwenden, in MATLAB zum Beispiel oder auch selber implementieren, dann können Sie dieses stochastische Rauschen sehr gut aus dem Signal entfernen und Sie sehen quasi im unteren Bereich das Ergebnissignal, was durch die Wiener Filterung herauskommt. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen und versuchen, dieses gleiche Signal mit anderen Filtern zu berechnen, dann werden Sie sehen, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie fixe Filter, also wenn Sie fixierte Filter, die bestimmte Übertragungscharakteristiken einfach implementieren, darauf anwenden, dass Sie dann eben wieder diese physiologischen Inhalte, zum Beispiel von der P- und von der T-Welle, in Ihrer Frequenzcharakteristik verändern werden. Deswegen hat der Wiener Filter in dem Fall Vorteile für die Anwendung, vor allem auf biomedizinischen Signalen, die eben nicht stationär sind, die sich über die Zeit verändern. Gut, hier sehen wir das Ganze nochmal im Frequenzspektrum. Wir haben oben das Frequenzspektrum des verrauschten Signals. Wir haben dann unten drunter das Frequenzspektrum des rauschfreien Modells. Und wenn wir hier noch das geschätzte Spektrum des Rauschens annehmen, dann können wir uns über diesen Signalabgleich, das ist das, was wir in der Theorie jetzt ausgelassen haben, genau den Wiener Filter in der Frequenzebene charakterisieren. Das heißt, wir können das auch direkt in der Frequenzebene durchführen und kommen dann eben zu einer Frequenzantwort des wiederhergestellten Signals, das eben diese Eigenschaften des Rauschens, man sieht hier ein paar so Peaks dieses Rauschprozesses, an den Stellen zumindest dann sehr stark unterdrückt. Das heißt, wir haben unseren Rauschprozess so gut wie möglich, nämlich optimal, bezüglich dieses Fehlerkriteriums aus dem Signal entfernt und damit dann auch den entsprechenden optimalen Filter gebaut. Gut. So viel zur Filtertheorie von Wiener. Gibt es Fragen dazu?
Ja. Zahl von m. Wir haben jetzt ein bisschen die Idee davon aus, dass unser Vektor w eine bestimmte Dimension hat. Aber ich glaube, dass diese Dimensionen einflussen die Adaptivität von unserem Field auch.
Natürlich.
Sie
erinnern sich, dass wir irgendwann mal darüber gesprochen haben, dass wir gehen ja in der Annahme davon aus, dass der Filter stationär ist. Nicht, dass der Filter stationär ist, Entschuldigung, sondern dass die Eingabesignale stationär sind. Das heißt, dass der Rauschprozess stationär ist und dass das ursprüngliche Signal stationär ist. Das ist natürlich bei biomedizinischen Signalen und bei vielen anderen Anwendungen nicht gegeben. Das heißt, Sie müssen quasi Stationarität dadurch erreichen, dass Sie eine Fensterung des Signals vornehmen. Das passiert zum Beispiel auch dadurch, dass Sie eben einen Abschnitt des Signals über diese Länge des Koeffizientenvektors bestimmen. So, und das ist genau, was Sie sagen, natürlich auch wichtig. Sie können jetzt diesen Koeffizientenvektor nicht beliebig lang machen, sondern nur so lang, wie der Bereich ist, in dem Sie Stationarität erwarten können. Wenn Sie das gesamte Signal in diesen Entwurfsprozess hineinnehmen, dann kommen Sie übrigens auf genau einen fixierten Tiefpass-Hochpass-Filter-Kombinationsfilter, also einen Bandpassfilter, der Ihnen dann entsprechend die Störfrequenzen komplett herausrechnen wird. Also wenn Sie ein komplett stationäres Signal vorliegen haben, können Sie es natürlich auch beliebig lang machen, dann müssen Sie den Filter nicht adaptiv gestalten und dann kriegen Sie an den entsprechenden Werten des Frequenzspektrums quasi genau die gleiche Frequenzübertragungsfunktion, wie wenn Sie gleich einen Filter komplett spezifiziert hätten. Für Ihre Anwendung sollten Sie natürlich diese Filterkoeffizienz, also diese Länge m auch irgendwo so kurz wie möglich machen. Denn das wird Ihr Delay des Filters auch spezifizieren. Das heißt, da wird eine gewisse Verzögerung dann einfach durch die Länge des Filters dann in Ihr System mit eingebracht. Gut. Ich lasse Ihnen noch ein bisschen Zeit nachzudenken über weitere Fragen. Bis dahin fassen wir noch mal kurz zusammen. Wir haben uns den Wiener Filter angeschaut. Erstmal minimiert er eine komplett spezifizierte Fehlerfunktion. Das heißt, wir können uns die Fehlerfunktion ausrechnen. Wir können die Fehlerfunktion dadurch natürlich auch ableiten und minimieren. Um das tun zu können, müssen wir ein bisschen was über das Signal wissen. Wir müssen zum Beispiel die Varianz des gewünschten Signals kennen. Das heißt, das ist ein Wert, den wir kennen müssen. Wissen wir, weil wir ja angenommen haben, dass wir dieses Ausgabesignal, dieses optimale Signal kennen. Wir wissen außerdem diesen Wert Phi. Das ist die Autokorrelation des Input-Signals, die müssen wir berechnen können. Und wir wissen noch einen weiteren Wert Theta, das ist nämlich das ist nämlich unsere Kreuzkorrelation zwischen dem Eingabesignal und dem gewünschten Ausgabesignal. Und das Ganze führt dann zu unserer Wiener Hopf-Gleichung. In dem Fall dann natürlich der optimalen Filterkoeffizienten, die wir über diese Werte der Autokorrelation und der Kreuzkorrelation der entsprechenden Signale komplett berechnen können. Das heißt, wir können zu jedem Zeitpunkt unsere optimalen Filterkoeffizienten dann berechnen. Ja, und als wichtige Voraussetzung haben wir dann natürlich noch, dass wir Informationen bezüglich des Rauschens bzw. der Interferenz haben und dass wir auch, fehlt hier noch vielleicht, dass wir natürlich auch Informationen über unser gewünschtes Signal irgendwie an der Hand haben. Wie auch immer wir das bekommen, aber wir brauchen die natürlich, um diese optimale Filterung durchführen zu können. Gut, weitere Fragen zum Wiener Filter. Ich hoffe, Sie können ihn mal anwenden. Wenn dem nicht so ist, dann schauen wir uns als letzten Filter im Frequenzbereich, um dann den Bereich Frequenzfilter abzuschließen, noch adaptive Filter an. Adaptive Filter treiben das Ganze noch mal ein Stückchen weiter. Wir haben ja begonnen mit fixierten Frequenzbereichsfiltern, zum Beispiel einem Butterworth-Tiefpassfilter oder einem Butterworth-Hochpassfilter oder Kerb- und Kammfiltern, wo wir über die komplette Zeit, den wir den Filter anwenden, fixierte Filterkoeffizienten haben, dann natürlich auch fixierte Filtereigenschaften. Wir haben jetzt gerade den Wiener Filter kennengelernt, wo wir schon so weit sind, dass wir die Filterkoeffizienten an das momentan vorhandene anliegendes Signal anpassen, unter der Voraussetzung, dass wir irgendwie ein Modell oder Informationen über unser gewünschtes Signal bekommen. Und jetzt lernen wir noch einen dritten Filtertyp kennen, der adaptiver Filter heißt, der das Ganze sogar nochmal ein Stückchen weiter treibt, der in einem Sinne nochmal sogar ein bisschen besser ist als der Wiener Filter, der allerdings auch natürlich mit gewissen Kosten verbunden ist, dafür, dass er auch besser arbeitet, nämlich, dass er ein Referenzsignal braucht. Also bei der adaptiven Filterung geht es darum, dass wir nicht nur ein Modell des gewünschten Signals haben, sondern dass wir zusätzlich einen zweiten Messkanal haben, also ein Referenzsignal, das wir dafür hernehmen können, um unseren Filter zu jedem einzelnen Zeitpunkt quasi so anzupassen, dass er bezüglich des Referenzsignals optimale Charakteristiken für unsere Filterfunktion dann an den Tag legt. Gut, erstmal so viel zum Überblick. Jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie das in der Praxis dann funktioniert. Wir haben erstmal Filter kennengelernt, die festgelegte Eigenschaften haben. Und die sind natürlich dann geeignet, wenn unsere Eigenschaften des Signals stationär und bekannt sind. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir so einen Filter nicht mehr anwenden können, nämlich wenn wir die Eigenschaften des Signals über die Zeit variierend haben, also wenn wir über nicht stationäre Signale reden oder beziehungsweise Rauschprozesse reden. Und natürlich auch, die wir dann nicht anwenden können, wenn sich der Inhalt des Signals und der Interferenz stark überlappt. Wir hatten eingangs dieses Beispiel mit dem Butterworth-Hochpassfilter, der fixiert war, der sehr gut für die hochfrequenten QRS-Komplex-Bereiche funktioniert hat, der allerdings die niederfrequenten Frequenzinhalte der P- und T-Welle schon wieder verändert hat, obwohl er nur bis 2 Hertz Eckfrequenz spezifiziert war. Und sowas ist genau eine spektrale Überlappung zwischen Eingabe und Ausgabe, zwischen Signal und Interferenz. Und wenn so eine Überlappung stattfindet, dann brauche ich eben etwas weitergehende Filtertheorie, um dann eine entsprechende optimale Filterung zu erreichen. Das heißt, unsere Aufgabe ist der Entwurf eines optimalen Filters, um stationäre Interferenz aus einem nicht stationären Signal zu entfernen. Und wir haben jetzt als zusätzliche Voraussetzung nicht nur ein Modell des gewünschten Signals, sondern wir haben auch ein zusätzliches Messsignal, was uns Informationen über die Interferenz bereitstellt. Und dieses zusätzliche Messsignal werden wir jetzt dann verwenden, um unseren Filterkoeffizienten quasi die optimale Gewichtung zu geben und damit wiederum den optimalen Filter bereitzustellen. Das heißt, wir müssen zwei Dinge berücksichtigen oder zwei Dinge erfüllen. Zum einen muss unser Filter adaptiv sein, das heißt, die Koeffizientvektoren variieren über die Zeit. Das hatten wir schon beim Wiener Filter. Auch da variieren die Koeffizientenvektoren über die Zeit. Und diese Variation erreichen wir über eine Theorie, die Adaptive Noise Cancellation heißt. Und zum Zweiten, und das ist wieder das Gleiche wie beim Wiener Filter, wir müssen einen optimalen Filter bereitstellen. Und auch das werden wir darüber erreichen, dass wir unseren Minimum Mean Square Error berechnen und mit diesem quasi auch wiederum über eine Optimierung der Filterkoeffizienten dann ein optimales System bereitstellen. Es gibt dann noch einen zweiten Algorithmus für die Adaptive Noise Cancellation, der heißt Recursive Least Squares, wenn wir im Rahmen der Vorlesung nicht kennenlernen, aber können Sie sich natürlich auch dann entsprechend anschauen, wenn Sie den Filter irgendwann mal einsetzen wollen. Die beiden Variationsmethoden haben verschiedene Eigenschaften, auf die wir jetzt aber nicht näher eingehen brauchen. Ich denke, wenn Sie den Filter anwenden wollen, müssen Sie sich eh nochmal genauer anschauen, wie da die Theorie dazu in den verschiedenen Adaptionsmethoden ist. Adaptive Noise Cancellation, also das erste, was wir berücksichtigen müssen, nämlich dass wir die Filterkoeffizienten adaptiv über die Zeit gestalten, hat als Hintergrund auch wiederum, dass wir ein primäres beobachtetes Signal, das wir filtern wollen, haben, nämlich x von n, und dass wir zusätzlich wissen, dass dieses Signal eine Mischung ist aus dem Signal, das uns interessiert, das wir hier jetzt als v von n bezeichnen, und unserem Rausch- oder Interferenzprozess m von n. Das heißt, dieses Signal, das wir an unserem Hauptmesspunkt messen, ist quasi eine Mischung aus irgendwie das, was uns interessiert und das, was zusätzlich nochmal eine Interferenz dazu kommt. Und wir können jetzt aus unserem gemessenen Signal dieses interferierende Signal m von n entfernen, indem wir dieses Signal m von n quasi an anderer Stelle am Körper messen. Also wir brauchen irgendwie ein Signal, was zu diesem Interferenzprozess sehr stark korreliert ist. Das messen wir und dann können wir aus unserem eigentlich gemessenen Signal eben dieses störende Signal herausrechnen. Annahme dazu ist, dass unser interferierender Prozess und unser interessierender Prozess unkorreliert sind. Und das Paradebeispiel dafür ist wieder dieses Fötus-EKG-Signal im Mutterleib. Da haben wir nämlich ein heranwachsendes Kind, was quasi seinen eigenen Sinusknoten hat, der komplett eigenständig für den Herzschlag des Kindes sorgt. und ein entsprechendes EKG-Signal der Mutter. Das heißt, wir haben da auch wieder einen eigenständigen Sinusknoten, also zwei völlig unkorrelierte Signale, die ihre eigenen Prozesse realisieren. Und es ist klar, wenn wir nicht invasiv messen, das heißt, wenn wir in der Bauchgegend der Mutter messen, dann können wir dadurch, dass das EKG-Signal der Mutter sehr stark ist und das des Kindes sehr schwach, nur eine Überlagerung der beiden Signale messen. Also genau dieses Signal X von N, was eben die Überlagerung des Fötussignals und des Muttersignals dann darstellt. Wir können das nicht direkt messen. Das ginge zwar, aber das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo dieses Störsignal oder dieses zusätzliche Signal messen können. Das können wir relativ einfach, indem wir oben an der Brust der Mutter messen und dieses störende Interferenzsignal oder dieses EKG-Signal der Mutter quasi an der Stelle messen. Und dann können wir das aus dem Signal entfernen, indem wir diese Adaptive Noise Cancellation Technik anwenden. Also, wir messen dieses Referenzsignal R von N, was in unserem Fall dann unkorreliert ist mit dem Signal von Interesse, aber hochkorreliert ist mit dem entsprechenden Rausch- oder Interferenzsignal. Also das stellt quasi zum Beispiel unser EKG-Signal der Mutter an der Brust gemessen dar. Und ich muss auch nicht genau wissen, also ganz genau wissen, was der Bezug zwischen diesen einzelnen Signalen ist. Das ist ja in unserem Fall bei diesem Beispiel genauso gegeben. Wir wissen ja nicht genau, wie die Übertragung dieses elektrischen Signals vom Erzeuger, also vom Herzen der Mutter bis zum Messpunkt ist. Müssen wir auch gar nicht wissen. Wir müssen nur ein Signal messen, was entsprechend eben korreliert oder Bezug hat zu dem Signal, was wir entfernen wollen aus dem Messsignal, das uns eigentlich interessiert. Gut, wir haben jetzt hier einen Filter. Wir haben quasi in diesem Moment wieder diesen adaptiven Filter. Wir haben unseren Primäreingabewert aus diesem Mischsignal referenziert. Wir haben unseren Referenzeingabewert aus diesem zusätzlichen Messwert generiert. Und was wir jetzt tun ist, wir haben quasi diesen Filter und wir möchten, dass wir so gut wie möglich unser Filtersignal so aus dem Signal entfernen, dass der Fehler, den wir zwischen den beiden Signalen dann messen, wiederum möglichst gering wird. Und wer jetzt scharf nachdenkt, sieht natürlich, dass das ganz ähnliche Voraussetzungen mit sich bringt wie der Wiener Filter. Das heißt, wir werden auch hier wieder den Fehler, den das System durchführt, über entsprechende Berechnungsmethoden minimieren. Über genau die gleiche Vorgehensweise wie beim Wiener Filter auch. Das heißt, wir berechnen uns die entsprechenden Koeffizienten, stellen ein Gleichungssystem auf, was wir dann hinsichtlich der Filterkoeffizienten ableiten, null setzen und damit zu jedem Eingabewert die optimalen Filterkoeffizienten bereitstellen können. Also diese Verfahren, diese Least-Mean-Square-Verfahren bzw. Recursive-Least-Square-Verfahren schauen wir uns jetzt nicht genauer an, sind aber, wie gesagt, ganz ähnlich zu dem, was wir beim Wiener Filter kennengelernt haben. Das heißt, wir müssen diesen Fehler, den wir zwischen dem Eingabe- und dem Referenzsignal dann noch vorliegen haben, minimieren, um dann zu den optimalen Filterkoeffizienten zu kommen. Da wir hier ein bisschen weitergehen müssen in der Theorie und das auch nicht Stoff oder ich nicht als Voraussetzung für die Vorlesung erachte, da gradientenbasierte Verfahren zur Optimierung dieser Gleichungssysteme dann durchzuführen, möchte ich Sie hier dann, wenn Sie das weiter interessiert, dann auf die entsprechende Fachliteratur verweisen. Wir schauen uns jetzt nur mal ein Beispiel für diese Adaptive Noise Cancellation an. Das ist genau das Beispiel, was ich schon motiviert habe. Gehen wir gleich auf die entsprechende Zeichnung. Das heißt, wir haben hier oben ein gemessenes Referenzsignal, nämlich genau das Brust-EKG-Signal einer Mutter, die ein Kind im Mutterleib trägt, und hier ein entsprechendes überlagertes Signal, das ich in der Bauchgegend dann messen kann. Und wenn Sie die Abbildungen hier jetzt mit der nächsten Abbildung vergleichen, dann können Sie durch die Anwendung der entsprechenden Adaptive Noise Cancellation Technik und dann natürlich nachgeschalteten Signalanalysemethoden hier zumindest den Großteil der Interferenz des EKGs der Mutter herausrechnen, sodass Sie zu einem sehr gut analysierbaren mit entsprechenden Methoden EKG-Signal des Kindes im Mutterleib dann kommen. Also Sie sehen zwar hier dass noch gewisse Einstreuungen dann natürlich vorhanden sind. Aber, und da werden wir in der nächsten Vorlesung einen Algorithmus kennenlernen, der QRS-Komplexe im EKG-Signal detektiert, also im Sinne von Detektion von Events in einem Signal, dass dieser Algorithmus dann sehr gut mit diesem gefilterten Signal zurechtkommt. Und das ist mit Adaptive Noise Cancellation genau die Technik, die angewendet wird, wenn quasi über EKG-Signale eine Wiederherstellung, eine Rekonstruktion des EKG-Signals eines Kindes durchgeführt wird. Gut, die letzten zwei Minuten nochmal kurz zusammenfassen. Was haben wir über adaptive Filter gelernt? Was ist die Voraussetzung für adaptive Filterung? Vorschlag einer? Was brauche ich, damit ich dieses System anwenden kann oder überhaupt mal implementieren kann? Zusätzlich zu meinem Messsignal brauche ich ein Referenzsignal. Und ich muss natürlich davon ausgehen, dass dieses korreliert ist korreliert mit dem Störsignal, aber unkorreliert mit dem interessierenden Signal. Und dann haben wir noch Eigenschaften. Der Filter ist genauso wie der Wiener Filter adaptiv. Und er ist auch bezüglich dieses Minimierungskriteriums der Fehlerfunktion optimal. Gut, ich stelle Ihnen das natürlich in die, ins Studon, wenn es dann fertig ist mit den entsprechenden Informationen. Das heißt, Sie können sich die Lessons Learned dann auch nochmal in Ruhe anschauen. Steht jetzt auch keine zusätzliche Information dann da. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir hier noch mal Informationen, so ein bisschen How-To zusammengestellt haben, dass die ganzen verschiedenen Filter Eigenschaften gegenüberstellt. Also zum Beispiel, wann ist Ensemble-Mittelwertberechnung geeignet, wann kann ich gleitende Mittelwertfilter anwenden, wann habe ich fixierte Filter im Frequenzbereich, die ich dann anwenden kann, wann kann ich einen Wiener Filter oder einen adaptiven Filter anwenden. Das können Sie sich in Ruhe mal anschauen, ist sicherlich ja, interessant, aber ist natürlich keine Grundregel für jede beliebige Anwendung. Sie als Ingenieure müssen dann später rausgehen Und wenn Sie Filter anwenden, dann auch immer den richtigen parat haben, indem Sie wissen, was die entsprechenden Grundbedingungen sind und was für Sie für Ihr System an wichtigen Voraussetzungen berücksichtigen müssen. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, im neuen Jahr, wenn wir uns dann als erstes nicht mit der Wavelet-Analyse, die haben wir ja schon, sondern mit der Ereigniserkennung beschäftigen. Und dann bleibt mir nur noch Ihnen eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013 zu wünschen. Vielen Dank für die ersten 2 Drittel von der Vorlesung.